Ariadne von Schirach. Du sollst nicht funktionieren. Für eine neue Lebenskunst. Gelesen von Frank Streichfuß und Heiner Lenz.
Stell dir vor, du sitzt mit einem Buch im Café, als plötzlich ein Fremder an deinen Tisch kommt und dich fragt, was du da liest. Was denkst du? Was will dieser Typ von mir? Ist das eine billige Anmache? Oder hoffentlich will er mich nicht beklauen oder mir irgendwas andrehen. Wenn dir solche Gedanken nicht durch den Kopf gehen, bist du eine Ausnahme. Denn gegenseitiges Misstrauen ist eines von vielen Symptomen unserer ökonomisierten Gesellschaft. Viele Menschen spüren im Alltag ein vages Unbehagen, ohne es wirklich fassen zu können. Die Philosophin Ariadne von Schirach will diesem Gefühl genauer auf den Grund gehen. In ihrer subjektiven Streitschrift zeichnet sie die spätmoderne Gesellschaft als eine Welt, in der Schwäche, Tod und Alter keinen Platz haben und in der Mensch, Körper und Natur zur Ware geworden sind. Gegenseitiges Vertrauen kann man sich in dieser Gesellschaft kaum noch leisten. Welche Folgen das für unsere Beziehungen, unser Selbstverständnis und unseren Umgang mit der Erde hat, erfährst du in den folgenden Blinks. Außerdem lernst du, was du tun kannst, um dem Kreislauf aus Narzissmus, Ausbeutung und Selbstoptimierung zu entkommen.
Blink Nummer 1. Wenn die Gesellschaft zum Marktplatz wird.
Woran bemisst sich der Wert eines Menschen? Vielleicht sagst du jetzt, dass der Wert eines Menschen sich gar nicht in Zahlen fassen lässt. In der Praxis sieht es allerdings anders aus. Laut Ariadne von Schirach ist unser gesamtes Leben geprägt von der Idee der Messbarkeit. Und wiederum ergibt sich daraus, dass überall Marktprinzipien vorherrschen. Auf einem Markt nämlich werden Dinge gehandelt. Alles dort hat einen Preis, der von Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Der Marktwert ist also relativ, ganz im Gegensatz zu absoluten Werten wie beispielsweise Gerechtigkeit. Das oberste Ziel der Marktakteure ist die Profitmaximierung. Im Streben nach diesem Ziel werden Produktions- und Vermarktungsprozesse ständig kontrolliert und optimiert. Jedes Element dieser Prozesse wird also immer wieder nach seiner Nützlichkeit bewertet. Was aber passiert, wenn sich dieses Denken des Marktes und Prinzipien wie Effizienz, Konkurrenz und Kontrolle auf andere Lebensbereiche ausweiten? Dann werden nicht nur Produktionsmittel und Marketingstrategien nach ihrer Nützlichkeit bewertet, sondern auch Menschen. Doch die Marktprinzipien korrumpieren unsere absoluten Werte. Die Bepreisung aller Dinge festigt zum Beispiel Machtstrukturen und steigert die Ungerechtigkeit. Wenn gute Bildung käuflich ist, dann profitieren davon die Reichen, während die Armen das Nachsehen haben. Und dann ist da noch die Konkurrenz. Auf einem Markt ist jeder Verkäufer auf sich allein gestellt. Solidarität ist ausgeschlossen. Schließlich muss man sich gegen die anderen durchsetzen. Funktioniert aber die gesamte Gesellschaft wie ein Markt, dann nimmt das Konkurrenzdenken kein Ende und jeder Mensch ist in jeder Situation auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Dies führt zu Egoismus, Misstrauen und Ausbeutung. Aufmerksamkeit und Bestätigung sind der Lohn, Selbstoptimierungszwänge sind der Preis.
Wir können also festhalten, unsere Gesellschaft hat den eigennützigen Menschen auf den Thron gehoben und eine allumfassende Ökonomisierung zugelassen.
Woran man die Ökonomisierung erkennt und wie genau sie sich auf unser Leben auswirkt, erfährst du in den nächsten Blinks.
Blink Nummer 2. Der Körper im Zeitalter der Selbstoptimierung.
Hashtag out of bad look, Hashtag ungeschminkt. Auf Instagram zeigen sich heute viele Menschen in vermeintlich unvorteilhaften Posen, inklusive Selfie mit lässiger Wuschelfrisur und rosigen Wangen. Doch die Imperfektion ist perfekt inszeniert, als koste es keine Mühe, nach dem Aufstehen hinreißend auszusehen. Nie waren Bilder so allgegenwärtig und mächtig wie heute. Sie sind das Kommunikationsmittel der Spätmoderne. Und das führt nicht nur dazu, dass wir immer mehr Bilder produzieren, wir bemühen uns auch immer stärker, selbst zum Bild zu werden. Bewertet wird der Körper nämlich entsprechend den Marktprinzipien, entweder nach seiner Nützlichkeit oder danach, wie viel Aufmerksamkeit er bekommt. Und am meisten Aufmerksamkeit generieren jene Körper, die dem Schönheitsideal entsprechen: jung, dünn, fit und gesund. Allerdings richten wir unser Schönheitsideal heute nicht mehr nur an lebendigen Körpern aus, sondern zunehmend auch an retuschierten Fotografien. Der Anspruch, solchen Bildern zu entsprechen, kann nur frustrieren. Und dieser Frust macht uns empfänglich für die Werbung, die suggeriert, wir bräuchten nur diese Creme oder jenes Fitnessprogramm, um endlich auch ungeschminkt dem Idealbild zu entsprechen. Schönheitsideale und Konsum hängen also zusammen. Es gibt die schönen, sichtbaren Körper und es gibt die unsichtbaren, gebrechlichen, kranken und alten Körper. Schuld an deren Unsichtbarkeit ist nicht allein die Ökonomisierung, sondern auch unsere Angst vor dem Tod. Bodybuilding, Beautypflege, Wellness, Waxing, Weight Watching – all das sind Verdrängungsmechanismen. Sie geben uns das illusorische Gefühl, Kontrolle ausüben zu können über den sich wandelnden Körper. Das Problem ist nur, das Alter lässt sich nicht ewig aufschieben. Zudem vergessen wir bei all der Körperoptimierung das Leben selbst. Sinnlicher Genuss zum Beispiel ist nicht ohne Kontrollverlust zu haben. Wie willst du ausgelassen tanzen, wenn du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, gut auszusehen?
Um es auf den Punkt zu bringen, der Körper ist nicht mehr Teil des Subjekts, das mit ihm die Welt erlebt, sondern andersherum. Er wird zur Ware oder Ressource objektiviert.
Die Parole unserer neuen Lebenskunst lautet daher wie einst im Mittelalter: Memento Mori, gedenke des Todes. Ist dein Ziel wirklich, immer schön gewesen zu sein? Oder möchtest du am Ende deines Lebens wissen, dass du deine Körperlichkeit in vollen Zügen genossen hast?
Blink Nummer 3. Schöpfer oder Ausbeuter? Das Verhältnis vom Menschen zur Natur.
Aram, Mitte 40, IT-Fachmann, ist beruflich viel unterwegs. Allein im letzten Monat hat er die Erde 3-mal umrundet. Über die Auswirkungen seines Lebensstils ist er sich durchaus bewusst. Trotzdem macht er weiter. Um zu begreifen, warum es so viele Menschen Aram gleich tun und der Zerstörung mit Ignoranz oder Resignation begegnen, müssen wir zunächst das Verhältnis zwischen Mensch und Natur verstehen. Eine geläufige Definition besagt, Natur sei das, was nicht vom Menschen gemacht ist. Dagegen lässt sich einwenden, dass auch der Mensch Teil der Natur ist und daher alles Menschengemachte ebenfalls Natur sein müsste, von der Kuckucksuhr bis zur Hightech-Kaffeemaschine. Eine Kaffeemaschine etwa ist erst einmal nichts Natürliches. Andererseits ist es gewissermaßen Teil der menschlichen Natur, eine solche Maschine zu entwickeln. Denn der Mensch ist das Wesen, das die Macht besitzt, sich und seine Lebensumstände bewusst zu verändern. Allerdings hat der spätmoderne Mensch vergessen, dass mit großer Macht auch große Verantwortung einhergeht. Was gar nicht mal so erstaunlich ist, in einem System, in dem der Einzelne nur für eines verantwortlich gemacht wird – sich selbst. In diesem System werden Gier und Größenwahn nicht sanktioniert, sondern gefördert. Und genau das ist das Problem. Wenn jeder nur an sich selbst denkt und das oberste Ziel die Profitmaximierung ist, gibt es wenige Gründe, die Natur nicht gierig auszubeuten. Man denke nur an die Bauern, die sich gezwungen fühlen, Pestizide einzusetzen, da sie auf dem globalen Markt sonst nicht mithalten können. Doch der Mensch ist eben nicht nur Schöpfer, sondern auch Geschöpf, was ihn zum Abhängigen macht. Ohne Pflanzen, Tiere, Wasser kann er nicht überleben. Durch seine Ignoranz gefährdet er auf lange Sicht auch sich selbst. Mal abgesehen davon, dass er sich selbst einsperrt. In seiner Selbstbezogenheit hat sich der Mensch nämlich immer weiter von der Natur entfernt, sowohl räumlich als auch geistig. Dadurch fehlt ihm der korrigierende Blick auf das große Ganze. Würde Aram nur öfter in den Wald gehen, würde er nur öfter in die Sterne schauen. Dort würde er spüren, dass er nicht der Nabel der Welt ist, sondern nur ein winziger Knoten im alles verbindenden Netz des Lebens. Diese Erfahrung der Abhängigkeit kann enorm entlastend sein und sie hilft, uns von uns selbst zu distanzieren und unsere Werte, Ziele und unser Handeln zu hinterfragen.
Fassen wir zusammen. Der Mensch muss sich darüber bewusst werden, dass er sich stets im Spannungsfeld zwischen Verantwortung und Abhängigkeit gegenüber der Natur bewegt.
Die Naturerfahrung selbst ist der erste Schritt zu einem solchen Bewusstsein.
Link Nummer 4. Das ambivalente Ich in der Epoche der Eindeutigkeit.
Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, heißt es. Klingt doch erstmal motivierend, oder? Angeblich haben wir alle dieselben Freiheiten, dieselben Werkzeuge, um unser Glück zu formen. Wer also nicht glücklich und erfolgreich ist, hat seine Freiheiten eben nicht richtig genutzt, oder? Tatsache ist, dass Freiheiten in unserer Gesellschaft nicht gleichmäßig verteilt sind. Mal abgesehen davon, dass sich viele Aspekte des Lebens einfach nicht kontrollieren lassen. Trotzdem gilt man schnell als Versager, wenn man unglücklich ist oder es zu nichts gebracht hat. Das Marktprinzip der absoluten Eigenverantwortung reicht bis ins Innerste hinein. Dasselbe gilt für die Wertbestimmung. Wertvoll ist, wer nützlich ist und ein konsistentes Persönlichkeitsbild abgibt. Der Selbstwert wird so zum Marktwert und damit an das Urteil anderer gebunden. Die Angst vor dem Versagen und die Angst vor der Wertlosigkeit können zu verschiedenen Arten der Selbstverfehlung führen. Die häufigste Art ist der Narzissmus. Das Ego wird aufgebläht, das Ich verdrängt. Das Ego nämlich genügt den Marktansprüchen von Kontrolle, Optimierbarkeit, Vergleichbarkeit und Eindeutigkeit. Das Ich hingegen ist vage, wandelbar, ambivalent. Manchmal weiß man einfach nicht genau, was man will, was man meint, wer man ist. Aber Uneindeutigkeit lässt sich nicht vergleichen und schlecht verkaufen. Ein Werkzeug, um solche Ambivalenzen auszumerzen, kann die Therapie sein. Hier wird das Ich behandelt, als könne man es vollständig ergründen und kontrollieren, als könne man daran arbeiten und eindeutige Aussagen treffen wie: Ich kann schlecht verlieren, weil meine Eltern mich nicht genügend bestätigt haben. Doch es ist das Ego, das hier gefüttert wird, nicht das Ich. Der Narzisst ist also dauerhaft damit beschäftigt, sein Ego mit Aussagen auszustatten. Er arbeitet an sich. Doch all diese Arbeit kostet Anstrengung, sodass für echte Entwicklung, Erkenntnis, Liebe und Genuss kaum mehr etwas übrig ist. Darin besteht die Selbstverfehlung. Mögliche Folgen sind Depression oder Burnout. Irgendwann geht einem die Kraft aus und es kommen jene Fragen des Ichs auf, die man so lange verdrängt hat. Erfüllt mich meine Arbeit? Will ich wirklich in dieser Stadt und mit diesen Menschen leben? Was ist mir wichtig? Um zu verhindern, dass es so weit kommt, müssen wir lernen, diese Fragen frühzeitig zuzulassen und unser Ich vom Ego zu befreien.
Im Klartext, wir müssen aufhören, um uns selbst zu kreisen.
Wie das gelingt? Indem wir uns anderen Menschen zuwenden, ihnen selbstlos Aufmerksamkeit schenken. Zur Abwechslung mal mehr geben als nehmen, ohne dafür Beifall zu erwarten.
Link Nummer 5. Liebe in Zeiten der Eigenliebe.
Alva ist Galeristin, knapp über 30, schlank und immer perfekt gekleidet. Vor einigen Jahren hat sie sich von ihrem Freund getrennt und versucht es nun mit Online-Dating. Doch irgendwie funkt es mit niemandem so richtig. Wieso nicht? Vielleicht, weil alles, was für das eigene Ich gilt, erst recht für den anderen gilt. So muss der andere ebenso widerspruchsfrei und vergleichbar sein wie man selbst. Auf diese Prämisse stützt sich auch das Online-Dating-Konzept. Es bietet Kontrolle und Eindeutigkeit. Der Zufall wird ausgeschaltet. Stattdessen vergleichen fixierte Egos ihre Merkmale. Der mit den meisten Überschneidungen bekommt ein Date. Aber Zuneigung kann man nicht berechnen. Alva und Aram mögen zwar beide Kunst und Yoga, aber was bringt das, wenn sie sich nicht riechen können? Ariadne von Schirach meint, Online-Dating sei ein Phänomen der Rationalisierung von Beziehungen. Teil dieser Rationalisierung ist auch das Nützlichkeitsdenken. In einer durchökonomisierten Welt bewertet man andere Menschen tendenziell danach, was sie für einen tun oder darstellen können. Absichtslose Freundlichkeit gibt es kaum noch, Solidarität ist selten geworden und Gemeinsamkeiten werden ausgeblendet. Stattdessen dominieren Misstrauen und Ellenbogenmentalität. Aber das Wichtigste ist doch sowieso, dass man sich selber liebt, oder? Natürlich ist ein zärtliches Verhältnis zu sich selbst wichtig, andernfalls verlangt man von anderen ständig Bestätigung. Allerdings lieben die meisten Menschen nicht sich selbst, sondern ihr Ego. Typisch für die Spätmoderne ist das Narzisstenpärchen. Feli und Gero etwa spielen jeweils die Nebenrollen im Lebensfilm des anderen. Ihr liebster Zeitvertreib? Aufwendige Dinnerpartys, bei denen sie ihre Beziehung, ihre Wohnung und ihren Hund vorführen. Alles, womit sie sich ausstaffiert haben eben. Hauptsache, sie werden bewundert. Nur ganz selten meldet sich der leise Zweifel an, soll es das gewesen sein? Das muss es nicht, wenn man sich daran erinnert, was der eigentliche Zweck des anderen ist. Keiner. Die wichtigste soziale Erfahrung ist es, trotz dieser Zwecklosigkeit und mit allen Widersprüchen geliebt zu werden. Diese Erfahrung können wir einander geben.
Halten wir fest, wenn wir die Rationalisierung unserer Beziehungen nicht aufhalten, wird das Leben immer bedeutungsloser.
Aber Vorsicht! Echte, tiefgründige Beziehungen sind gefährlich. Plötzlich ist es nicht mehr egal, ob der andere da ist, was er denkt und fühlt. Sei's drum. Verletzungen gehören nun mal dazu. Wer keine Risiken eingeht, wird auch nie erfahren, was es heißt, wirklich und wahrhaftig zu leben.
Blink Nummer 6. Die fixierte Kultur der Gegenwart.
Schon gehört? Die Schlaghose ist jetzt wieder out. Nachdem sie kurzzeitig in war, nachdem sie seit den 90ern out gewesen war, nachdem sie in den 70ern in gewesen war. Wie mit der Schlaghose verhält es sich im Grunde mit unserer gesamten Kultur. Was innovativ erscheint, ist meistens nur eine Neuauflage des Altbekannten. Man könnte auch sagen, die Kultur ist ebenso fixiert und marktkonform wie das Ego. Alles, was diese Marktkonformität stört, was fremd, unkontrollierbar oder zwecklos ist, verschwindet. Um nur einige Beispiele zu nennen. Das Spiel verschwindet, weil es nur dem Selbstzweck dient. Die Pracht verschwindet, weil Schönheit und Verschwendung zu Marketingstrategien verkommen. Privatheit und Öffentlichkeit verschwinden gleichermaßen, weil sie ineinander stürzen. Was privat war, wie die Wuschelfrisur nach dem Aufstehen, wird öffentlich gemacht. Und was öffentlich war, wird privatisiert. Und auch alles Negative verschwindet immer mehr aus dem öffentlichen Raum. Traurigkeit, menschliches Scheitern und nicht zuletzt der Tod selbst. Und was ist uns geblieben? Der allgegenwärtige Markt, gepaart mit Ironie und Zynismus. Genau die richtige Haltung, um Konsum, Ausbeutung und Selbstoptimierung mitzumachen, obwohl wir es eigentlich besser wissen. Wir schauen ironisch Sendungen wie Germany's Next Topmodel, sporteln Influencerinnen wie Pamela Reif nach oder fliegen spontan in den Urlaub, obwohl wir starke junge Frauen wie Greta Thunberg feiern. Und dann fragen wir uns, weshalb sich alles so leer und sinnlos anfühlt. Die Leere entsteht, weil nur die Dinge, die über das Ego hinausreichen, dem Leben echten Sinn verleihen. Welchen Sinn genau? Das können und müssen wir selbst bestimmen. Sinn kann man nicht kaufen oder finden, er muss entwickelt werden, zum Beispiel durch Geschichten. Geschichten ordnen das Leben und geben ihm damit eine Richtung. Sie haben praktische Konsequenzen. Ein Beispiel für eine besonders mächtige Geschichte ist die vom Homo economicus. Sie legitimiert die Ökonomisierung, indem sie uns glauben macht, wir wären von Natur aus egoistisch, berechnend und nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Den Narzissmus zu bekämpfen sei demnach sinnlos. Doch diese Geschichte erzählt nur die halbe Wahrheit. Die Entdeckung der Spiegelneuronen in den 1990ern etwa beweist, dass es genauso natürlich menschlich ist, mitzufühlen. Davon sollten unsere Erzählungen handeln. Vom Menschen als einem empathischen, selbstlosen, ambivalenten und wandlungsfähigen Wesen. Ein Wesen, das sich nicht nur von rationaler Berechnung leiten lässt, sondern auch von Gefühlen.
Kurz, was wir brauchen, sind neue sinn- und wertstiftende Geschichten.
Wir brauchen Geschichten, die davon handeln, wofür es sich zu leben lohnt. Lasst sie uns bewusst neu schreiben.
Das war das Wichtigste aus Schirachs Streitschrift »Du sollst nicht funktionieren«. Fassen wir noch einmal zusammen und fragen, was ist so problematisch am grassierenden Narzissmus und wie entsteht er? Der Drang zum Egozentrismus und zur Selbstoptimierung ist eine Folge der umfassenden Ökonomisierung. Diese Ausbreitung von Marktprinzipien wie Kontrolle, Konkurrenz und Effizienz führt dazu, dass alles verschwindet, was dem Leben Sinn verleiht. Genuss, Natur, Erkenntnis, Liebe und Kultur. Kein Wunder, dass wir so oft dieses ominöse Gefühl der Leere empfinden. Und jetzt? Wir brauchen eine neue Lebenskunst, die darin besteht, Ambivalenzen und Widersprüche auszuhalten. Eine Lebenskunst, mit der wir die Zwecklosigkeit allen Lebens schätzen lernen, von uns selbst absehen und uns anderen zuwenden. Eine Lebenskunst, die uns dazu motiviert, bessere Geschichten über den Menschen zu erzählen und sich an ihnen zu orientieren. So, und jetzt hoffen wir, dass auch du Freude am Geschichtenschreiben gefunden hast. Alles Gute und bis bald.